Spuren zum Kreuz. Wir wollen weiterfahren im 4. Mose und kommen zum 21. Kapitel und lesen miteinander die ersten 9 Vers. 4. Mose 21, 1 bis 9. Und die Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnt, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam, und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte: Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Banne belegen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand, und es belagerte sie und ihre Städte mit dem Bann, und man gab dem Ort den Namen Horma. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volks wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starben viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Wir haben da zwei Abschnitte vor uns. Ich möchte beim ersten nur zwei kurze Gedanken sagen, weil er einfach zum Zusammenhang vom Nachfolgenden für mich sehr gut anpasst. Israel ist unterwegs und sie ziehen jetzt ab durch die Negev-Wüste ab gegen Eilat und gehen dann hinein oder wollen dann hinein, um so das Edomland umzugehen, weil sie nicht durch dürfen ziehen. Und jetzt unterwegs fällt ihnen empfind, der König von Arad, der ist gerade oben im Norden bei der Negev-Wüste im heutigen Israel, ist der die Beheimatte gewesen. Er fällt in sie hinein und er tut etliche Gefangene wegführen. Israel ist vermutlich von dem Angriff völlig unvorbereitet. Sie sind überrascht und nachher machen sie aber das einzig richtig. Sie beten zu Gott und tun ihm nachher noch das Gelübde sagen und sagen: Wenn du dir unsere Hand gibst, werden wir an ihnen den Bann vollstrecken. Das heisst mit anderen Worten, wir werden sie vernichten. Weil das Gericht Gottes über das Volk, das ist jetzt zur Fülle gekommen, ist vollendet und jetzt kommt es zum Ausführen. Und der Gott immer wieder Völker braucht, zum Israel richten, oder Israel braucht, zum Völker richten. Der hat er immer wieder mit diesen Werkzeugen geschaffen. Und von dem her war der Vers 3 für mich sehr schön gewesen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Und wir haben heute noch den gleichen Gott, der auf uns hört. Ich will hier einfach an Matthäus 7, Vers 7 und 8 erinnern, wo der Herr Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Sie haben nachher ihr Gelübde eingelöst und haben in dem Sinn bei diesen Kanaanitern, bei dem Volk, den Bann vollstreckt. Und jetzt ziehen sie weiter, und weil das weiter durch die Wüste runtergeht, einöde zum Schauen, vom Essen her ausgleichen. Da will ich jetzt aber nicht sagen, wie sie es tun, eine ecklige oder unattraktive Speise, das Wasser immer wieder das Gleiche. Und ich denke, wir alle haben schon solche Situationen erlebt. Wenn sich etwas immer wiederholt, wenn etwas Standard wird, einfach ein Trump wird, irgendwann kann es sein, dass wir Gefahr laufen, dass jetzt habe ich es gesehen. Also mir langt das jetzt. Jetzt brauche ich gerade nicht mehr von dem. Jetzt habe ich genug. Ich vergesse das nicht mehr. Ich war mal mit einem Holländer unterwegs gewesen und der hat den Käse von den Schweizern nicht gerade so sehr gern gehabt. Und wir haben eine Einladungstournee gehabt mit ihm. Und an jedem Ort, wo wir gekommen sind, haben sie gesagt, wir haben gedacht, wir machen dir etwas echt Schweizerisches. Und da hat es immer entweder Fondue oder Raclette gegeben. Und am Schluss nach dieser Woche hat er mir gesagt, ich habe es gesehen. Das habe ich jetzt echt gesehen. Ich will mit dem einfach sagen, es kann so weit kommen, also wir wollen das Volk jetzt da nicht zu hart verurteilen und gleich, wenn wir uns bewusst sind, was sie gemacht haben. Wenn wir es jetzt nur im Irdischen anschauen, dann können wir sagen, das Manna, da kann man geteilter Meinung sein, das war einfach irgendein Nahrungsmittel gewesen. Die Bibel sagt, ein himmlisches Nahrungsmittel, wo alles drin war, was der Mensch braucht. Da war jedes Vitamin drin, das er braucht und so weiter. Einfach, da hat nichts gefehlt. Von dem her gesehen, ist das absolut ein Essen auf oberster Stufe. Das ist uns allen klar. Aber jetzt, wenn man es irdisch anschaut, haben sie es bis da oben satt gehabt. Sie hätten wieder etwas anderes wollen und haben jetzt von dieser ekligen Speise angefangen zu rebellieren. Sie sind gegen Gott aufgestanden und gegen den Mose aufgestanden. Und jetzt wird es gefährlich. Sobald der Mensch anfängt, gegen Gott aufzustehen, und jetzt will ich es noch geistlich auslegen, im Neuen Testament an verschiedenen Orten tut der Herr Jesus das auf sich beziehen. Er ist das Lebensbrot, Johannes 6, aber auch an anderen Stellen, wo wir das sehen, wo er die Brücke macht. Und 1. Korinther 10, Vers 3, auch wieder sagt er, ich bin das Manna gsi, wo euch durch die Wüste gefolgt ist. Also es ist von ihm gekommen, es hat mit ihm zu tun gehabt. Und wenn bei uns das so weit kommt, dass uns das hier auf einmal anfängt anöden, das Lebensbrot, die Nahrung für den Geist, dann geht es uns ähnlich wie im Volk Israel. Dann leben wir gefährlich, weil dann gehen wir aufs Eisige und dann wird es uns den Boden unter den Füßen wegnehmen. Jetzt, was wir einfach da noch sehen und was ich noch ganz kurz zusammenfassen will, das ist das 10. Mal, wo das Volk gemurrt hat. Ich weiss nicht, ob noch mehr sind, aber 10 Mal ist uns aufgezählt in der Bibel, dass das Volk gegen Gott und gegen den Mose gemurrt hat. Auch der Mose könnte jetzt da langsam sagen, ich habe es bei euch bis da ursatt mit euch. Immer wieder das gleiche Spiel. Manchmal sind es Einzelne gewesen, manchmal ist es das ganze Volk gewesen. Ich habe mir die Stellen aufgeschrieben, 4. Mose 11, ist es ganz Volk gewesen. Dann 11 ab Vers 4 ist es Mischvolk gewesen. Die mitgezogen sind, also nicht Juden sind gewesen, sondern einfach mitgezogen sind. Dann im 12. Kapitel Miriam und Aaron, im 13. Kapitel die 10 Kundschafter, im 16. Kapitel die rote Chora und im 20. Kapitel, und jetzt wieder, ist es ganz Volk gewesen. Im 20. ist es um den Ort gegangen, also um die Wüste, und jetzt geht es um die Nahrung, wo es reklamiert, wo es murrt, wo es aufsteht. Wenn wir merken, dass bei dir oder bei mir der Mitbruder oder die Mitschwester ein Problem hat, dass irgendwie das Murren ein bisschen kommt, ist eine gewisse Unzufriedenheit. Die kann ganz unterschiedlich sein. Das kann von Situationen sein, die unverändert andauern, die vielleicht schwierig sind zu ertragen. Und dass da auf einmal ein bisschen das Murren kommt, eine Unzufriedenheit. Was machen wir? Dann wollen wir sie ermutigen. Dann wollen wir sie versuchen, ihren Blick wieder aufs Ziel zu richten, ihren Blick wieder aufs Kreuz zu richten, ihren Blick wieder auf Jesus zu richten. Der Herr Jesus selber war der grösste Ermutiger. Von ihm steht es manchmal in den Evangelien, etwa 7 Mal habe ich es gefunden, wo steht, dass er direkt ermutigen würde. Aber ich habe jetzt eine aus der Apostelgeschichte, die der Paulus so erleben durfte. Ganz kurz, Apostelgeschichte 23, ab Vers 6. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer und der andere Teil Pharisäer war, rief er im Rat, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern, ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Da war der Paulus clever. Er hat den Rat angeschaut, der ihn angeklagt hat, hat gesehen, da sind 2 Gruppen drin. Er war ja selber auch drin, sagt man oder liest man, dass er im Sanhedrin war, in dem obersten Gericht. Er hat gewusst, wie das funktioniert. Und jetzt hat er gefunden, ich tue von meinem Problem ablenken und tue ihren Konflikt, den sie eh haben untereinander, den spiele ich jetzt aus gegen sie. und hat ihnen gesagt, ich werde wegen dem angeklagt. Und jetzt hat er gesagt, was die Pharisäer glauben, weil die Sadduzäer das nicht geglaubt haben. Und jetzt sind sie gegeneinander gewesen und er ist in Ruhe gelassen worden. Und jetzt stelle ich mir vor, auch mir ging es so, ich habe mich jetzt zur Nacht gefragt, Markus, ist das jetzt super gewesen? Ist das geistlich gewesen, was ich gemacht habe? Oder habe ich mir jetzt da einfach einen fleischlichen Haken genommen und habe mich versucht, an dem zum Elend rauszunehmen? Also ich habe da etwas gemacht, das vielleicht nicht ganz lupenrein ist in den Augen Gottes. Die Bibel schweigt darüber. Aber was schön ist für mich und was mich beeindruckt hat, und darum habe ich es gelesen, zur Nacht hat er eine Begegnung. Und da kommt der Herr Jesus zu ihm, ein paar Vers weiterhin, Apostelgeschichte 23, 11. Aber in der folgenden Nacht stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost. Und dann sagt er ihm, du musst noch in Rom für mich ein Zeugnis ablegen. Also der Chef, der Herr Jesus, hat seinen Diener gesehen, seine Situation gesehen und ist ihm begegnet zur Nacht in dem Gefängnis und sagt, bist getrost, hab keine Angst. Das gibt uns Mut. Und Mose und Aaron, sie haben es auch immer wieder so gemacht, aber jetzt lebt auch der Aaron nicht mehr. Jetzt ist der Mose allein unterwegs mit dem Volk und er geht jetzt dann zu Gott und bittet ihn. Jetzt will ich zuerst noch bei dem Schlangenmoment stehen bleiben. In dem Moment, wo der Mensch unzufrieden wird mit der göttlichen Nahrung, dann kommt auch die Schlange, wenn ich jetzt bei dem Bild bleibe. Und dann fängt es an mit einem tödlichen Biss. Mit einer Bisswunde, die brennt und die am Schluss, wenn er nicht daraus rauskommt, wird ihm das den Tod bringen. Jetzt die Feuerschlangen, die hier erwähnt worden sind, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber ich denke, es kommt uns gar nicht so darauf an, was das für Schlangen gewesen sind, ob sie einen roten Flecken hatten oder ob es rote Schlangen gewesen sind oder was für eine. Es sind einfach Giftschlangen gewesen. Und im 5. Mose 8, Vers 15 steht, dass die Schlangen immer in der Wüste waren. Aber bis jetzt hat Gott Hand über dem Volk gehabt. Er hat die Schlangen einfach wieder zurückgehabt. Die sind gar nicht zum Volk her. Und jetzt nimmt er in dem Moment seinen Schutz weg, wo das Volk rebelliert gegen Gott. Und jetzt kommen die Schlangen aufs Volk und die beißen. Und die Bisse müssen elend geschmerzt haben, elend wehtan haben. Jetzt bin ich dankbar gewesen für den Einstieg, den wir hatten, mit der Stellung, die wir haben im Herrn Jesus und mit dem Wandel, den wir in ihm tun. Weil das, was wir jetzt hier miteinander anschauen, mit dieser Schlange, die der Mose aufrichten wird, geht wieder genau in diese Thematik hier. Der Patrick hat uns das schon ein bisschen beleuchtet. Das Volk bittet, es tut Buß und sagt zu Mose, bitte für uns, dass die Schlangen weggehen. Und jetzt vielleicht zuerst einen Moment bei den Schlangen. Im 1. Mose 3 haben wir das erste Mal die Schlangen erwähnt, wo der Satan in Form von einer Schlange oder im Medium von einer Schlange Adam und Eva begegnet. Und dann ist in der Offenbarung 12 und in der Offenbarung 20 ist nochmal die Schlange und im direkten Zusammenhang die alte Schlange, der Teufel und der Satan. Es ist gerade so erwähnt, dass wir einfach die Brücke sehen. Aber jetzt da sind es viele Schlangen. Und von dem her gesehen, ist die Frage, ist es genau das gleiche Bild? Die Schlange ist immer ein Bild auf den Satan, auf den Find, auf den Widersacher Gottes. Aber da, denke ich, will er uns noch einen anderen Aspekt beleuchten. Dann, wenn wir die Bibel lesen und auch gerade die Geschichten, die wir jetzt miteinander angeschaut haben, durch das Alte Testament durch, haben wir zuerst das Passalam gehabt, wo ein wunderbares Bild ist auf Jesus. Dann der Durchzug durchs Rote Meer, wo im 1. Korinther 10 auch wieder aufgegriffen ist, wo auch wieder ein Bild ist auf den Sieg vom Herrn Jesus. Und jetzt haben wir da das mit der aufgerichteten Schlange. Und jetzt müsste man sagen, warum nimmt er die nicht auch einen Anfang ab? Der Rest hat er am Anfang gehabt. Warum tut er die zum Schluss von diesen 40 Jahren Wüstenwanderung erst? Und warum tut er die Schlange nicht einfach wieder fernhalten? Er macht es nicht so. Er lässt die giftige Schlange im Moment unter dem Volk, gibt aber einen Ausweg. Der Mose muss jetzt eine aus Bronze machen, muss die an einem Stab aufrichten, dass wir die hoch über dem ganzen Volk sehen, wie so ein aufgerichtetes Banner. Und jeder, der gebissen ist, kann an die schauen und dann passiert ihm nichts, dann stirbt er nicht. Und das ist für mich ein Bild aufs Fleisch. unser Fleisch. Bei der Bekehrung, die wir gemacht haben, bei der Wiedergeburt, hat sich Fleisch und Blut nicht bekehrt. Das bekehrt sich nicht. Wir haben einen neuen Geist bekommen. Der Geist Gottes ist uns gegeben worden durch die Wiedergeburt. Seine Liebe in unser Herz ausgossen. Und jetzt ist einfach die Frage, regiert mich als Bekehrter sein Geist oder ist es immer wieder mein Fleisch, das mich regiert, das mich steuert in meinen Entscheidungen, in meinen Handlungen. Und da sehen wir einfach, in dem Sinn nimmt er das nicht weg. Und darum ist das für mich ein schönes Bild aufs Fleisch. Gott nimmt das jetzt nicht weg, lässt. Sie müssen mit dem Leben, in Anführungszeichen, aber sie haben einen Ausweg. Sie wissen, woher das schauen können, wenn etwas passiert ist oder wenn etwas passiert. Wenn ich da ein paar Stellen nehme, die das beleuchten, ist im Johannes 3,13 schon, wo er sagt, wie Mose eine Schlange aufgerichtet hat, so wird Jesus aufgerichtet. Und er ist erhöht worden und das Erhöhtwerden, wo wir zu ihm gezogen werden, das ist nicht das, was er meint an der Auffahrt, die nicht zurückgegangen ist in die Herrlichkeit Gottes, sondern das ist das, was er im Kreuz erhöht worden ist. Und er angenagelt worden ist an Füßen und an den Händen und dann aufgestellt worden ist und dann gehangen zwischen Himmel und Erde. Und das Kreuz ist der Anziehungspunkt für alle Menschen. Das ist der Zufluchtsort. Und darum sagt er dort, und er zieht es dort her zu sich. Weil dort findet der Mensch Frieden, dort findet er eine Lösung. Und das tut jetzt der Mose in der Wüste vorschatten schon, was nach 1500 Jahren später mit dem Herr Jesus passiert ist. Ist für mich wieder eindrücklich. Johannes 8, 28. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt. Menschen haben ihn erhöht, sie haben ihn aufgerichtet. Und dann 32 und 33. Und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich euch alle zu mir ziehen. Dies aber sagt er, um anzudeuten, welchen Todes er sterbe. Also er ist für die Seinigen der Anziehungspunkt geworden. Am Kreuz ist Frieden, am Kreuz ist Ruhe und am Kreuz ist Erfüllung. Und jetzt tut er ja das Ganze vorschatten, der Apostel Paulus, wo ich denke, es ist jetzt eine Vermutung, aber viel von den Rabbinern bis heute und in all diesen Jahrhunderten, die haben das Alte Testament auswendig können. Die haben das auswendig gelernt, schon in frühen Kindschuhen. Und ich denke, der Paulus hat das Alte Testament auch auswendig können. Der war Professor in der Theologie, der wusste, von was er redet. Und wenn er jetzt den Römerbrief geschrieben hat, wo er ja genau auf die Thematik eingeht, denke ich, hat er die Bilder, die er oder seine Vorfahren erlebt haben, die hat er vor Augen gehabt. Und wenn wir jetzt Römer 5 ab Vers 12 bis und mit Römer 6 anschauen, so tut er dort unsere Stellung beleuchten. Und darum bin ich froh, dass er das bereits erwähnt hat. Wir mit ihm gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben, tadellos, makellos, fehlerlos. Weil uns Gott durch seinen Sohn anschaut. Er schaut uns gar nicht ohne Jesus Christus anschauen. Und dann im Römer 8 kommt der Wandel dazu, wo er nachher das Fleisch dazu nimmt. Und Römer 8 geht für mich viel tiefer nachher noch wie Römer 6, weil Römer 6 ist Grundlage und beim Römer 8 geht er nachher noch in die Tiefe. Und wenn ich jetzt dort noch 2, 3 Stellen draus nehme, Vers 2 und 3 im Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Am Kreuz ist er verdammt worden. Das ist dort so passiert. Galater 5, Vers 16, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das ist ein Kampf in dem Sinn, wo uns bleibt. Das sagt es der Galater. Das Fleisch ist wieder der Geist und der Geist ist wieder das Fleisch. Aber nicht ein Kampf, den wir mit eigener Kraft und mit totaler Anstrengung immer wieder machen müssen, sondern wo wir einfach dafür wissen, wir sind in ihm und er in uns. Wenn es nachher sehr schön auch im Römer 8, Vers 11 und 14 schreiben. Aber ich will zuerst noch drei Punkte erwähnen, ganz kurz, die wichtig sind für die Leitung vom Heiligen Geist, wo wir beim Volk Israel auch immer wieder sehen oder eben nicht sehen, die fehlen. Ich muss still werden und innerlich zur Ruhe kommen. Und heute, die heutige Zeit ist auf ganz anders ausgelegt. Die will uns nonstop in Betrieb halten. Jeder hat immer das Handy am Ohr oder die Stöpsel drin. Man ist einfach nonstop abgelenkt. Und Gott will etwas anderes. Er will im Stillen, im Sanften, will er zu uns reden. Man muss können warten. Wie manche hat schon etwas verscherzt, weil er Gott vorgegriffen hat. Er hat nicht mehr warten, bis Gott die Türen auftut. Und er hat das Gefühl gehabt, ich drücke mir die selber auf. Und hat eine falsche Tür aufgedrückt. Das ist zum Verhängnis geworden. Und das Dritte noch, man muss können folgen. Und das Folgen ist auch einmal bei mir, ist das nicht gerade so in die Natur hineingelegt. Auch die Dankbarkeit ist nicht in die Natur hineingelegt. Aber wenn ich dort noch eine Ergänzung machen darf, einfach all die jungen Familienväter oder Ehen oder Grossväter und Grossmütter, ich fühle mich dort zu Hause, dann haben wir dort die Möglichkeit, auch die Grundeinstellung bei unseren Kind oder Enkel vom Danken können weiterzugeben. Wenn die Frau das Essen auf den Tisch stellt und ich nachher als Mann sage, das ist absolut gut. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du da wieder investiert hast, um uns das Menü zu machen. Und wenn sie Hand umkehrt, auch den Dank weitergibt dem Mann vielleicht, dass er das Geld verdienen kann, dass sie die Heim schauen kann und so weiter, dann gibt man dem Kind einfach Wertschätzung weiter, wo sie mitnehmen, wo ins Unterbewusstsein geht, einfach eine natürliche Dankbarkeit. Und die hat da beim Volk weitgehend gefehlt. Das war eine Unzufriedenheit gewesen. Aber jetzt möchte ich noch Römer 8, 11 bis 14 lesen und mit dem abschliessen, wo er sagt, der Apostel Paulus, es kommt da viermal Geist vor, viermal Fleisch. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wie war das, wenn die Schlange gebissen hat? Hätte er einen Stellvertreter suchen können, der das für ihn erledigt hat? Es hat jeder selber zum Kreuz müssen schauen. Jeder selber auf die Schlange müssen schauen und dann ist er frei geworden. Dann war der Biss nicht tödlich gewesen. Und auch da ist das Bild, das wir im Alten Testament haben, im Neuen Testament absolut deckungsgleich. Jede Person muss persönlich zum Herr Jesus kommen und dort ist Frieden, dort ist Vergebung, dort ist Freiheit von Schuld und Sünde. Und das wünsche ich für jeden, der auch Morgen da ist, dass wir das haben dürfen. Einen tiefen Frieden und eine Sicherheit, dass der Herr Jesus mit uns zufrieden ist. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du uns in einen wunderbaren Stand eingestellt hast, dass wir rein sein dürfen, heilig vor dir, unsträflich. Und dass du uns aber auch im Alltag hilfst, so wie wir es jetzt gelesen haben, gerade im Römer 8, dass wir den Weg, die Stellung, die du uns schon gegeben hast, dass wir nach der Tür handeln und wandeln. Danke dir für das wunderbare Vorbild, auch im Alten Testament, jetzt wieder mit der aufgerichteten Schlange, wo das Bild ist, wo du zur Sünde gemacht worden bist und für uns erhöht worden bist als unser Zufluchtsort. Und dass auch ich selber und viele da innen bei dir Zuflucht nehmen dürfen, bei dir Frieden und Ruhe finden. Danke, dass du den weiteren Verlauf von dem Tag, den Nachmittag, segnen, aber wie schon bitte, dann ganz speziell die kommende Woche. Bring du viele Menschen auch dort her unter das Kreuz, die das noch nicht erlebt haben. Amen.